Meine Damen und Herren, und ich meine mit diesem Begriff alle Anwesenden, die über 7 Jahre alt sind, denn wie wir heute schon gehört haben, der Begriff Kinder wird nicht nur ungern gehört von Jugendlichen, sondern er ist auch rechtlich eigentlich deplatziert, weil Kinder sind nach unserer Rechtsordnung nur bis 7 Jahre. Was danach kommt, sind die unmündig Minderjährigen und dann kommen die mündig Minderjährigen, aber nachdem das so blöde Begriffe sind, kann es sich schwer damit anreden. Also deswegen, sehr geehrte Damen und Herren, über das Internet gäbe es viel zu reden. Könnte ich den ganzen Tag plaudern, nicht nur über rechtliche Dinge im Zusammenhang mit dem Internet, aber mir als Juristen hat man halt leider den rechtlichen Teil zugewiesen. Und hier muss ich mich auch auf einen Teil beschränken, weil sonst kann man die Dinge nicht einmal anreißen. Das Internet wird immer wieder als gefährlicher Ort dargestellt. Das stimmt einerseits und stimmt andererseits natürlich nicht. Denken Sie daran, wenn Sie in der Früh das Haus verlassen und die Straße überqueren, dann bewegen Sie sich auch auf gefährlichem Terrain. Und auch dort gibt es bereits rechtliche Regeln, die Sie zu beachten haben, nämlich im konkreten Fall die Straßenverkehrsordnung. Und ähnlich ist es natürlich auch im Internet. Auch das Internet kommt nicht ohne rechtliche Regeln aus. Nur sind Sie im Internet noch, sage ich jetzt in Klammer, viel weniger bekannt, weil das Internet ist ein neues Medium und da kennen Sie nicht einmal die Juristen so wirklich gut aus. Diese Veranstaltung soll ja das Ganze ändern und ich habe mir gedacht, nachdem, also ein kurzer Vortrag, ich soll mich ja kurz halten, hat es geheißen, geht in der Regel, gerade wenn es Dinge sind, die juristischer Art sind, hier rein und da wieder raus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich probiere es mit einem anderen Ansatz und versuche Ihnen eher eine Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, wenn es um rechtliche Probleme im Internet gibt. Ich habe zu diesem Zweck an sich schon vor Jahren, nämlich im Jahr 2000, eine Website angelegt. Das ist die Website Internet und Recht unter der Adresse internet4jurists.at oder auch abgekürzt i4j.at. Internet for Jurists klingt ein bisschen juristisch und würde man vielleicht denken, ja, das ist was für Juristen, aber nicht für mich als Durchschnittsbürger. So ist es aber nicht. Das hat eher einen historischen Hintergrund, dass das so geheißen hat, weil die eigentlich gewünschte Adresse Internet und Recht hat man damals als Rechtsanwalt vorher weggeschnappt. Deswegen bin ich dann auf das ausgewichen und ursprünglich war die Ausrichtung auch so gedacht, dass ich mir primär die Intention, die Richterschaft sozusagen über das Internet ein bisschen aufzuklären, damit wir mit dem neuen Medium umgehen lernen. Daraus geworden ist aber dann ein umfassendes Informationsmedium über alle Rechtsprobleme, die irgendwie mit dem Internet in Zusammenhang stehen. Also Sie sehen, wenn Sie rechts auf der Spalte schauen, das sind alle möglichen Themen behandelt, vom Arbeitsrecht, Zivilrecht, Urheberrecht und ähnliche Dinge, teilweise hinter ein bisschen kryptischen Namen. Die Website ist mittlerweile, ich betreibe sie ja seit 6 Jahren, 7 Jahren jetzt, sehr groß geworden und damit leider auch ein bisschen unübersichtlich. Und deswegen habe ich mir gedacht, wenn wir jetzt zu diesem Spezialthema kommen, sicher im Netz für Jugendliche, für Eltern, für Lehrer, dann mache ich dafür einfach einen eigenen Zugang, wo wir das ein bisschen ausfiltern und wo wir die Hauptprobleme, die für diesen Bereich auftreten, zusammenfassen, damit man leichter sozusagen zur gewünschten Information findet. Diesen Zugang finden Sie auf dieser Website jetzt ganz rechts unten. Ich habe das auch sicher im Netz genannt, damit es auch gewisse Identifikation erfährt. Und damit kommen Sie also zu dieser Übersicht. Ich habe das jetzt ein bisschen größer gestaltet, in der Art einer PowerPoint-Präsentation. Ich werde das nachher auf ein normales Internetformat umbrechen sozusagen. Und dann auch ein bisschen mit Text versehen. Jetzt sind also nur die Schlagworte drinnen, sodass Sie also dort in Zukunft bei Bedarf nachsehen können und dass Sie das vielleicht auch weitergeben können, soweit es nicht ohne die Website bekannt ist. Aber wie gesagt, der Zugang ist jetzt ganz neu und wird auch noch weiter ausgebaut werden. Ich habe den Vortrag jetzt gegliedert in zwei Problemkreise. Das eine sind die problematischen Inhalte im Internet, die immer wieder für Unruhe sorgen. Und das andere ist der zweite Kreis ist die problematische Nutzung. Zu den problematischen Inhalten fällt einem immer wieder gleich ein, die ganze Sexszene und Pornografie-Unwesen. Dazu gibt es in Österreich an sich ein Pornografiegesetz, das aber mittlerweile, kann man sagen, totes Recht ist. Also es wird kaum mehr angewendet, nur mehr in ganz extremen Fällen. Pornografie ist etwas, was heute gesellschaftlich soweit geduldet ist und damit auch nicht mehr verfolgt wird. Aber es gibt im Jugendschutzbereich sehr wohl noch Bestimmungen, dass der Zugang zu dieser Pornografie für Jugendliche nicht frei sein darf. Das gilt für die Ladentheke, wo also das, oder für die Auslage in einem Zeitungsshop, und das gilt eben auch für das Internet grundsätzlich. Die praktische Relevanz dieser Normen, Sie finden sie in den verschiedenen Jugendschutzgesetzen der Länder, die ich hier linkmäßig angebunden habe. Da kommen Sie also zum Familienministerium und dort ist eine Aufstellung, dort finden Sie also zum Beispiel auch das oberösterreichische Jugendschutzgesetz. Die praktische Relevanz, nämlich wenn man jetzt sowas findet und denkt, das gehört ja verboten, da muss man was machen, ist relativ gering, weil nämlich die wenigsten dieser Websites aus Österreich stammen, sondern die Anbieter sitzen irgendwo in der Welt und damit sind sie für die österreichischen Verwaltungsbehörden, also Bezirkshauptmannschaft, nicht erreichbar. Die können denen nichts anhaben. Das heißt, man muss sich letztendlich damit abfinden. Eine Möglichkeit, gegen diese Websites indirekt vorzugehen, ist etwa die Verwendung von Filtern am PC, der sowieso aus verschiedensten Gründen, auch eben dann die weiteren Dinge, die da kommen jetzt, wie Gewaltdarstellungen, NS, Wiederbetätigung, diese ganze Neonazitum, diese Dinge kann man mit Filterprogrammen grundsätzlich ausfiltern, wenngleich die Handhabung dieser Programme etwas Unannehmlichkeiten mit sich bringt, weil sie leider auch manchmal Dinge verhindern, die eigentlich nicht verhindert werden sollten. Letztendlich ist es leider oft so, dass das Programm dann ständig schreit und der Junior dann sagt, was ist da los, ich kann nicht mehr spielen, ich komme nicht einmal mehr auf meine Spieleseite. Und dann surft er dann unter dem Nutzer des Vaters oder der Mutter und dann kann man das Filterprogramm ungleich abschalten. Von dieser ganzen Pornografiegeschichte ist letztendlich übrig geblieben die Kinderpornografie, unter diesem Schlagwort ebenfalls bekannt, geregelt jetzt nicht mehr im Pornografiegesetz, sondern im § 207a StGB. Das hat man also dort herausgezogen und aus dieser schlafenden Leiche Pornografiegesetz sozusagen herübergeholt ins aktuelle Strafgesetzbuch. Dort kommen wir jetzt wieder auf den Begriff Kinder. Es heißt in Wirklichkeit natürlich nicht Kinderpornografie, sondern es heißt zum Schutz von Jugendlichen. Hier geht es grundsätzlich um den Schutz aller Minderjährigen, also bis zum 18. Lebensjahr. Und unmündig Minderjährige, also bis zu 14-Jährige, sind besonders geschützt. Und hier geht es ja in erster Linie um Abbildungen und um die Innehabung solcher Abbildungen. Und wenngleich die Gefahr, dass wenn Sie oder Ihr Sprössling im Internet surft, dass er auf Kinderpornografie gerät, relativ gering ist, also ich würde das ungefähr gleichsetzen mit der, dass Sie am Gehsteig überfahren werden. Also man muss schon ein bisschen was aktiv tun, damit man in die Gegend dieser Rotlichtbezirke kommt. So ganz zufällig kommt man meistens nicht hin. Aber das soll ja auch bei Jugendlichen vorkommen, dass sie solche Gegenden bewusst aufsuchen. Wenn Sie also jetzt auf Seiten treffen sollten, wo es also wirklich um echte, harte Kinderpornografie gibt, gibt es im Internet direkt Meldestellen, wo das ganz schnell und unbürokratisch erledigt werden kann. Das ist etwa diese Stopline. eine Einrichtung der österreichischen Internet-Service-Provider, wo ein Formular bereitgestellt wird, wo man einfach die Seite angibt und die Geschichte ist erledigt. Eine gleiche Meldestelle gibt es beim Innenministerium, das zeige ich Ihnen dann gleich bei den weiteren hier, etwa wenn es um dieses Selbstmordforen geht, auch ein Thema, das immer wieder in den Medien aufkommt, sind natürlich auch ganz selten, aber man muss sagen, es gibt halt auch diese Art von Foren, also das sind meistens irgendwelche Chatforen, wo sich halt lebensmüde sozusagen treffen und gegenseitig unterstützen. Ist in Österreich verboten nach § 78 Strafgesetzbuch. Also der Selbstmord selbst ist natürlich nicht strafbar, würde auch kaum was nutzen, aber die Beihilfe zum Selbstmord ist strafbar. Und hier haben wir die Meldestelle des Innenministeriums, mit was eben auf verschiedene Meldestellen verwiesen wird. Auch online ganz rasch und unbürokratisch. Eine Sache von weit höherer praktischer Relevanz sind die kommerziellen Fallen, die im Internet zunehmend aufgestellt sind. Das fängt an bei irgendwelchen Websites, wo man irgendwas kaufen kann. Kinder sind meistens betroffen, wenn es um Kauf von Musik geht oder Klingeltönen für Handys und ähnliche Dinge. Da kann man sehr schnell in einen Vertrag reinschlittern, den man gar nicht will. Man glaubt, man kauft einen Klingelton oder lädt einen vielleicht sogar gratis herunter. Und unversehens schließt man einen Vertrag über eine längere Nutzungsdauer mit einem höheren Betrag ab. Also da muss man aufpassen. Und dann gibt es leider jetzt seit circa 2 Jahren ein Unwesen, das man nur als gewerblichen Betrug bezeichnen kann, wo ganz bewusst Webseiten im Internet verstreut werden. Die heißen etwa IQ-Test, Lebensprognose, Nachhilfe, Klingeltöne, also lauter Namen, auf die, wo man weiß, da gibt es ein großes Interesse. Und dort wird dann angeboten, irgendein Gratisangebot, die Leute klicken drauf und irgendwo ganz unten oder im AGB, in den AGB im Kleingedruckten steht dann plötzlich, dass man mit der Inanspruchnahme dieses Angebotes ein Abo abschließt und zwar nicht nur gleich über ein Jahr, sondern gleich über 2 Jahre und natürlich unkündbar und das kostet 70 Euro. Die Leute kriegen von dem meistens gar nicht mit, die laden das Programm runter, machen den Test, machen dies und das und dann kommt Wochen oder Monate später plötzlich eine Rechnung ins Haus geflattert über E-Mail, wo aufgefordert wird, diesen 2-Jahres-Beitrag von 70 Euro oder 90 Euro zu bezahlen. Das macht man dann nicht. Dann kommt als nächstes E-Mail eine Drohung mit der Strafanzeige, mit dem Inkassobüro, mit dem Rechtsanwalt, mit irrsinnigen Kosten, die damit auflaufen werden und ähnliche Dinge. Das führt dann dazu, dass viele Leute scheu werden und sagen, naja, vielleicht habe ich doch was gemacht und wegen der 70 Euro zahlen wir lieber, bevor wir dann einen Rechtsanwalt fragen, das kostet mehr. Und davon leben leider diese Leute, denn in Wirklichkeit haben die überhaupt keinen Anspruch auf Zahlung. Und wenn man das ignoriert oder denen zurückschreibt, ich fechte das wegen Irrtum an und zweitens trete ich nach dem Konsumentenschutzgesetz davon zurück, dann können die überhaupt nichts machen. Es ist nämlich überhaupt kein Vertrag zustande gekommen, weil das von vornherein sicher Irrtumsfall war und unter Umständen auch ein Rücktritt möglich ist, weil in diesen Fällen ja nie über die Rücktrittsmöglichkeiten belehrt wird und sich damit die Frist verlängert. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Fall in Österreich, wenn jemand abgelehnt hat, dass jemand geklagt worden ist, dann, weil das machen die natürlich nicht, weil da müssen sie nämlich dann plötzlich einen Rechtsanwalt zahlen und dann ist das schöne, gute Geld, das sie damit verdient haben, wieder weg. Ich habe von vornherein gesagt, das ist an sich gewerbsmäßiger Betrug. In Deutschland hat es auch ein Strafverfahren gegeben, das ist aber leider von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Also die haben im Zweifel für den Täter erkannt und haben gesagt, das kann man nicht davon ausgehen, dass das wirklich ein Vorsatz ist. Ich muss sagen, natürlich ist es ein Vorsatz. Es hat zivilrechtliche Unterlassungsklagen gegeben, etwa von der Arbeiterkammer, und gibt auch noch solche Verfahren. Aber das Problem ist, dass diese Leute sind sehr flexibel, die weichen aus, gehen nach Spanien, gehen dorthin. Die eine Seite wird geschlossen, die nächste wird aufgemacht. Also die sind mit rechtlichen Mitteln kaum zu bekommen. Deswegen gibt es diese Seiten immer noch und ich glaube, sie vermehren sich auch immer noch. Also davor muss man ein bisschen warnen einerseits und zweitens muss man aber vor allem warnen, ja, nicht sowas zahlen. Das nächste sind problematische Inhalte, gibt es auch im E-Mail-Verkehr. Der Inhalt, mit dem jeder konfrontiert ist und das nicht nur einmal, sondern tausende Mal, ist das Spam. Damit haben wir ohne dies schon leben gelernt. Es gibt Spam-Programme, es gibt Spam-Ordner und letztendlich muss man auch nur draufklicken und er landet im Papierkorb. Er ist nur einfach unangenehm, lästig. Aber es lässt sich, obwohl es eine rechtliche Norm dagegen gibt, nämlich im § 107 Telekommunikationsgesetz, in der Praxis kaum etwas dagegen machen, weil es nämlich auch hier so ist, dass die Spam-Anbieter zum weitaus überwiegenden Teil nicht aus Österreich kommen, sondern von woanders her, sehen es meistens schon an der englischen Sprache, teilweise bekommen wir jetzt auch schon russische Spams, und dass diese Spam-Versender völlig blöd sein müssen, sieht man ja schon daran, dass sie Penisverlängerungswerbungen auch an meine Frau schicken. Weitere Malware oder Undinge oder negative Dinge, die einem ins Haus stehen können per E-Mail, sind also die berühmten Phishing-Mails. Die finden Sie bei mir im Kapitel Strafrecht, das Spam im Kapitel E-Mail. Ich habe das dann immer den Link darauf gelegt, wo Sie die näheren Informationen dazu finden. Ich kann jetzt leider nicht auf jedes einzelne genau eingehen. Phishing ist letztendlich eine Methode, dass man die Leute fragt, in der Hoffnung, dass man auf einen ganz Dummen trifft, wie ist dein Passwort bei deiner Bank oder gib mir bitte einen Tarn. Ganz so blöd machen sie es natürlich nicht, denn sie tarnen sich. Sie geben sich aus als ihre Bank. Das heißt, Sie wissen natürlich meistens, Gott sei Dank, noch nicht, weil soweit ist die Verknüpfung der Daten noch nicht fortgeschritten. Das heißt, Sie treten auf als Deutsche Postbank oder ja, auch als PSK sind schon aufgetreten. Schauen also aus, die Mails schauen aus wie die von der Bank wirklich, leiten auch weiter auf eine Website, die genauso ausschaut wie die Website der Bank und dann sollen sie dort ihren Tarn eingeben, weil irgendwas das System umgestellt werden muss und sie sonst auch nicht mehr auf ihr Konto kommen. Wenn sie das dann machen, man sieht, wenn man aufmerksam ist, sieht man es an der Adresse, dass das nicht die Adresse der Bank ist, aber die sind so lang, dass sie meistens, dass die echte Domain dann außerhalb der Adresszeile ist und nicht zu sehen ist. Aber in der Regel muss man sagen, wenn sie sowas bekommen, das ist sowieso sicher nie von ihrer Bank. Das ist immer ein Betrug. Wenn man also dort dann wirklich das eingibt, dann ist binnen Minuten ihr Konto abgeräumt. Und das landet dann meistens bei der Western Union Bank irgendwo weit im Pazifik, wo sie es vergessen können, weil dort kommt unsere Justiz nicht hin. Weiteres Thema, ähnlicher Hintergrund, das sind die Mails der Nigeria Connection. Da meldet sich ein Sohn eines Diktators, ein Prinz aus Zamundi, die Witwe eines Bankdirektors, der Neffe eines Diamantenminenbetreibers. Und die haben alle nur ein Problem, nämlich sie müssen Geld außer Landes schaffen. Angefangen hat das in Nigeria, deswegen heißt diese Art von Delikt Nigeria Connection. Es gibt es auch aus anderen Ländern mittlerweile. Und bei dieser wichtigen Aufgabe, und da geht es immer um viele, viele Millionen, sind genau sie auserkoren worden, ihnen zu helfen. Und dafür werden sie reichlich belohnt, übrigens 10% von diesen vielen Millionen. Und sie brauchen überhaupt nichts tun, nur irgendwas. Und dann werden sie da in einen Schriftverkehr verwickelt. Und es gibt nämlich tatsächlich Leute, die darauf reinfallen, man wird es nicht glauben. Und ich habe einmal von einem Kriminalbeamten gehört, ist ein Mann gekommen, der hat ihn gefragt, was er von dem hält. Und er hat gesagt, bitte Hände weg davon, das wissen wir eh, das sind lauter Betrüger. Und er hat gesagt, ja, aber der hat schon alles versprochen und der hat mir das gezeigt. Und er hat gesagt, nein, lass das. Der ist heimgegangen, hat das wirklich gemacht und hat dann 7.000 Euro auf ein Konto überwiesen, die angeblich als Transferkosten notwendig waren, damit die Millionen überwiesen werden konnten auf das Konto. Und dann waren die 7.000 Euro weg. Das war sofort. Also man glaubt nicht, wie groß die Gier der Leute ist und wie die Gier irgendwo da im Gehirn einen Knopf schaltet und dann ist also jede kritische Betrachtung ausgeblendet. Wir erleben das bei Gericht leider immer wieder bei Großbetrügern, dass relativ vernünftige Leute auf solche Sachen hereinfallen. Die Gratisangebote habe ich schon geschildert. Gibt's noch? Es werden immer wieder neue Sachen erfunden, die unter diesem Begriff, wo es letztendlich immer eigentlich um herkömmlichen Betrug geht, weil es wird unter Vortäuschung von Tatsachen wird jemand zu einer Handlung verleitet, die ihm Schaden zubringt, also meistens Schaden finanzieller Art. Dann komme ich zum zweiten Kreis, da nehme ich nur die wichtigsten Teile heraus, die am häufigsten vorkommen. Das ist die problematische Nutzung. Und hier steht ganz an oberster Stelle das Urheberrecht. Die Urheberrechtsverletzungen, ich klammere jetzt zunächst die Tauschbörsen aus und gehe auf die allgemeine Urheberrechtsverletzungen. Dort ist der häufigste Fall die Übernahme fremder Fotos. Davor muss man ausdrücklich warnen. Jedes Foto, und sei es noch so schlecht, und das ist der Irrtum bei diesen ganzen Dingen, weil normalerweise schützt das Urheberrecht ja nur Werke und ein Werk ist normalerweise etwas von einer gewissen Schöpfungshöhe, das also was Besonderes sein muss. Aber beim Foto gilt das nicht. Beim Foto gibt es einen Lichtbildschutz neben dem Urheberrecht und dort ist das schlechteste Foto einer Instant-Kamera, die Sie aus dem Handgelenk schießen, steht bereits unter Leistungsschutz. Und wenn Sie das verwenden im Internet, von einer anderen Webseite übernehmen, weil Sie denken, das passt gut auf Ihre Website, dann sind Sie bereits dran. Und diese Sachen sind relativ teuer, denn Urheberrechtsdelikte werden also in Österreich von spezialisierten Anwälten verfolgt, werden meistens relativ hoch bewertet. Ich habe gerade gestern eine Klage am Tisch gekriegt, wo es um ein paar Fotos geht, wo ein Hotelbetreiber irgendwelche Fotos von ein paar Hotelzimmer übernommen hat von einem Fotografen. Und die Klage lautet, glaube ich, auf 16.000 Euro oder so. Also wie gesagt, Fotos, Hände weg. Texte sind auch nicht ganz unproblematisch. Dort gibt es Ausnahmen, man kann Texte zitieren, also in kleinen Teilen übernehmen. Texte sind auch nicht immer geschützt, aber im Zweifel, wenn man kein Jurist ist mit Spezialgebiet Urheberrecht, dann sollte man auch keine fremden Texte mit Copy mit der Kopierfunktion auf die eigene Website übernehmen. Das, lieber selbst schreiben, man kann es ja mit anderen Worten ausdrücken, dann ist es schon kein Problem mehr. Für Videos gilt natürlich dasselbe wie für Lichtbilder und für Audioaufnahmen, also Musik und Ähnliches genauso. Auch das unterliegt dem Urheberrecht. Es gibt allerdings praktisch in allen Bereichen ein Recht auf Privatkopie, wobei das streng genommen kein Recht ist, sondern nur eine Ausnahme von den Rechten des Urhebers. Deswegen ist es auch immer ein bisschen einschränkend zu sehen. Und es hat sich auch in den letzten Jahren, insbesondere 2003, ist es ein bisschen verringert worden, weil eben das Kopieren im Internet so leicht möglich ist. Jetzt hat der Gesetzgeber nicht ganz freiwillig, sondern auf Drängen der EU und vor allem auch der WIPO, der World Intellectual Property Organization, hier die Vorschriften gegen Urheberrechtsverletzungen verschärft. Aber grundsätzlich ist es etwa so, das nehmen wir als Beispiel Musik, dass Sie Musik, eine CD, die Sie kaufen, wenn sie nicht gerade kopiergeschützt ist, da gibt es wieder Sondervorschriften, innerhalb der Familie, aber auch innerhalb des Freundeskreises weitergeben dürfen. Man darf Kopien herstellen. Man darf nur keinen Kopierschutz verletzen, aber auch das ist eher totes Recht innerhalb dieses Kreises. Man darf natürlich auch aufnehmen aus dem Fernsehen, aus dem Radio. Auch das ist ja die Herstellung einer Kopie oder wie das Urheberrechtsgesetz sagt, eine Vervielfältigung, weil ja das ursprüngliche Stück um ein Stück sozusagen einer digitalen Kopie vermehrt wird. Und jetzt komme ich zum Sonderproblem Tauschbörsen, das ja seit vielen, vielen Jahren im Internet große Wellen schlägt, das einerseits sehr viele Nutzer gewonnen hat. Es gibt ja viele, viele Millionen Tauschbörsennutzer nach wie vor. Auf der anderen Seite aber auch für große juristische Aufregung gesorgt hat. Und ausgehend von der ersten großen Tauschbörse, das war Napster, die dann irgendwann juristisch abgedreht, das heißt zu Tode geklagt worden ist, haben sich daraus, wie bei einer Hydra, viele neue Modelle entwickelt. Aber auch hier hat die Urheberindustrie weltweit mit juristischen Mitteln einen Kampf geführt und nicht nur mit juristischen, auch mit Werbemitteln. Man hat in den Medien richtige Propagandakrieg entwickelt und die also nicht nur als Terroristen bezeichnet, sondern auch als Verbrecher, was ein völliger Wahnsinn ist und eine völlige Verdrehung der Tatsachen. Den Urheber, die Verletzung des Urheberrechts ist in Österreich zwar grundsätzlich strafbar, aber es ist ein Mini-Delikt. Es ist kein Verbrechen, weil Verbrechen fangen bei 3 Jahre Freiheitsstrafe an, sondern es ist ein kleines Vergehen und dieses Vergehen wird nicht einmal vom Staatsanwalt verfolgt, sondern nur von dem in seinen Rechten Verletzten, also in der Regel von den Verwertungsgesellschaften. Es gibt aber Urheberrechtsverletzungen, die strafbar sind. Es gibt Urheberrechtsverletzungen, die zivilrechtlich unzulässig und damit verfolgbar sind. Bei der Tauschbörsennutzung ist es so, dass das Herunterladen, und es wird ja immer auf die Downloader losgegangen, auf jeden Fall nicht strafbar ist. Und die zivilrechtliche Zulässigkeit ist umstritten. Es ist noch niemand deswegen geklagt worden. Es ist also unproblematisch und meiner Meinung nach ist es auch ident, ob ich vom Rad, vom Rundfunk, vom Internetrundfunk oder von einer Tauschbörse etwas kopiere. Es ist völlig egal. Die Deutschen haben versucht, das etwas anders zu regeln. Dort ist es jetzt problematisch. Aber in Österreich hat der Gesetzgeber von einer Sonderregelung für die Tauschbörsen abgesehen. Das heißt, der Download wäre grundsätzlich unproblematisch. Aber das Problem dabei ist, dass diese Programme, deswegen heißen sie ja Tauschbörsenprogramme, von einem Austausch an Leistung ausgehen. Und auch die Standardeinstellung dieser Programme wie Kaza und so weiter geht davon aus, dass man einerseits herunterlädt und andererseits aber auch selbst anbietet. Und dieses Anbieten, das ist aber auf jeden Fall unzulässig, verboten und auch strafbar. Wie gesagt, strafbar bis 3 Monate Freiheitsstrafe oder entsprechende Geldstrafe. Also ein Mini-Delikt und verfolgt wird es in der Regel nur bei gravierenden Übertretungen. Also es braucht niemand, weder ein Jugendlicher noch irgendwelche Eltern fürchten, dass weil der Sohn oder die Tochter da einige zig Musikstücke auf der Platte im öffentlichen Ordner hat, dass deswegen gleich die Polizei oder die IFPI daherkommt. Verfolgt werden in der Regel Großanbieter in Österreich so ab 1000 Stück. Aber die werden verfolgt, also davon können Sie ausgehen, die werden ausspioniert von entsprechenden Unternehmen, die von den Verwertungsgesellschaften dazu angeheuert werden. Und diese Nutzer können auch ausgeforscht werden, weil sie anhand der IP-Adresse identifiziert werden und die Provider dann verpflichtet sind, derzeit diese IP-Adresse herauszugeben. Es gäbe natürlich Möglichkeiten, da auch das zu verschleiern, aber das ist dann eine Sache wieder für die Spezialisten unter den Computernutzern. Ich will da keine Anleitungen geben zum Rechtsbruch. Ja, bin gleich fertig. Ein Thema, das auch zu diesen problematischen Inhalten gehört und das auch gerade bei Jugendlichen immer wieder für Schlagzeilen sorgt, sind die Ehrenbeleidigungsdelikte. Das machen natürlich die Erwachsenen auch, noch in viel größerem Umfang. als die Jugendlichen. Aber bei den Jugendlichen sind es häufig sogenannte Schmähseiten gegen Lehrer oder gegen die Schule oder Ähnliches. Und die Kinder haben da auch überhaupt kein Bewusstsein, fühlen sich da anonym und glauben, sie können im Internet. Und das ist natürlich eine gewisse Eigenheit des Internets, dass im Internet sehr spontan agiert wird. Das ist ja einerseits schön, weil die Diskussion sehr lebhaft geführt wird, aber andererseits wird auch sehr viel aus dem Bauch heraus einfach hingeschrieben, ohne viel nachzudenken. Ich muss sagen, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, sogar im Diskussionsforum der Richtervereinigung passiert das immer wieder, dass jemand den anderen beleidigt, weil er einfach schnell aus dem Bauch heraus etwas schreibt. Und dann es ist ein geschriebenes Wort, das muss man sich dabei immer vor Augen halten. Das ist etwas anderes, wenn man schnell was sagt, das ist da rein und da raus und vergessen. Im guten Fall, manchmal auch nicht, manche haben Elefantengedächtnis. Aber das geschriebene Wort hat eine eigene Qualität, weil das bleibt dann dort, ist von vielen abrufbar und hat eine breitere Öffentlichkeitswirkung. Und das wirkt irgendwie tiefer, wenn man es liest. Und deswegen sind diese Sachen so, dass man wirklich aufpassen sollte, sich überlegen sollte, was man schreibt und im Zweifel, wenn man die Möglichkeit hat, sich, wenn man sich das überlegt hat, spätestens wenn man es überschlafen hat, es lieber wieder löschen, als sich damit dann eine Ehrenbeleidigungsklage einhandeln. Weil auch hier sind die Täter, wie gesagt, ausforschbar. Man kann sich nicht hinter einem Pseudonym verstecken. Wir haben hier vor einigen Jahren den Fall gehabt, dass ein Landeshauptmann, der Nachbar dort oben, ist jetzt eh nicht mehr Landeshauptmann, öffentlich beleidigt worden ist. Da hat es Gerüchte gegeben über sein Familienleben und das ist in diversen Internetforen von der Future Zone bis Presse und Standard breit getreten worden und irgendwelche Leute haben dort ihre Meinung kundgetan in ziemlich böser Art. Und nachdem dort gerade Landtagswahlkampf war, hat die politische Partei gesagt, na, das können wir uns nicht gefallen lassen, du musst klagen. Dann hat man eine Klage gegen unbekannten Täter eingebracht und hat von den einzelnen Betreibern vom ORF und Standard und Presse verlangt, die User bekannt zu geben. Die haben bekannt gegeben, aber das waren Pseudonyme mit einer E-Mail-Adresse. Die E-Mail-Adresse war in vielen Fällen auch eine anonyme, irgendeine Hotmail mit einer Nummer oder einer Fantasiebezeichnung. Damit konnte also das Gericht nichts anfangen. Aber da hat man beantragt, bei Hotmail anzufragen. Das ist dann tatsächlich eine Anfrage nach Amerika gegangen, Hotmail, also Microsoft Kalifornien. Die haben geantwortet, dass sich der User XY allerdings wieder nicht mit dem richtigen Namen dort registriert hat lassen. Aber siehe da, die hatten eine IP-Adresse von der Anmeldung, obwohl das schon längere Zeit zurücklag. Und mit der IP-Adresse ist man dann in Österreich zu dem Inhaber, zum Provider, der die IP-Adresse zugewiesen hatte, gegangen und der hat dann bekannt gegeben, wer unter diese IP-Adresse zu einem bestimmten Zeitpunkt diese E-Mail-Adresse registriert hat. Und damit hat man über eine lange Kette den Täter gehabt. Also glauben Sie ja nicht, dass Sie anonym sind, wenn Sie unter Kritikrax irgendwas schreiben. Soll aber nicht heißen, dass man nicht schreiben darf. Es soll nur heißen, dass man ein bisschen überlegen soll, was man schreibt. Und dass man sich denkt, würde ich das auch öffentlich sagen? Wenn ich mir es öffentlich sagen traue, dann kann ich es auch schreiben. Zum Abschluss noch ganz kurz einige sonstige nützliche Informationen auf der Website. Das Glossar halte ich für ganz wichtig, gerade für Leute, die nicht direkt immer mit dem Internet zu tun haben. Da finden Sie also einige Begriffe, ich hoffe, verständlich erklärt. Dann die allgemeinen Informationen über das Internet, was es überhaupt ist, wie es funktioniert, sollte man eigentlich heutzutage auch wissen. Also zumindest die Grundzüge, das sind ein paar Seiten mit ein paar ganz interessanten Informationen. Mag er nicht? Ja, so. Also da finden Sie über Funktion, ein paar allgemeine Sachen, die verschiedenen Dienste, die es gibt. Und auch ein paar Daten über den Zugang und nützliche Dinge. Und ein ganz wichtiger Punkt, auf der Website gibt es also auch ein Diskussionsforum. Und hier auch, das heißt nicht, dass Sie dort diskutieren müssen. Sie können dort ganz einfach Fragen stellen. Das machen nämlich 99% der Leute, die dorthin kommen. Das heißt, wenn Sie etwas finden, beziehungsweise auf der Website selbst nicht finden oder sich nicht zu wenig auskennen, dann stellen Sie einfach in diesem Diskussionsforum die Frage. Es ist ein Online-Amtstag, könnte man sagen, wo Sie immer irgendeine Auskunft bekommen. Und zum Schluss möchte ich noch hinweisen auf eine Initiative, die unter EU, von einer EU-Initiative ausgeht, die heißt saferinternet.at. Und dort gibt es also eigene Foren für Kinder, Jugendliche, Eltern, Lehrerinnen und so weiter, wo auch sehr viele nützliche Informationen drin sind, sehr viele Links drinnen sind. Also dort findet man zu diesem Thema, das wir da heute behandeln, wirklich sehr viele Informationen. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch weiteren guten Verlauf.